Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Ambulant und stationär gemeinsam planen, was das Innovationsfondsprojekt ProReverse für die ländliche Versorgung gezeigt hat. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz im Gespräch mit Steffen Bohm und Professor Matthias Stövers über sektorenübergreifende Versorgungsplanung im ländlichen Brandenburg, regionale Planungskonferenzen und die Lücke zwischen Theorie und Praxis.
Steffen Bohm ist Geschäftsführer der AGENON, Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen in Berlin und Projektleiter von ProReverse. Er ist seit rund 30 Jahren in der Versorgungsforschung und Beratung im Gesundheitswesen tätig.
Professor Dr. Matthias Stövers ist Mediziner und Leiter Medizincontrolling bei den KMG-Kliniken. Zugleich lehrt er als Professor für Medizincontrolling an der Medical School Berlin. Die KMG-Kliniken sind als Konsortialpartner an ProReverse beteiligt.
Das Innovationsfondsprojekt ProReverse, kurz für Prospektive regionale sektorenübergreifende Versorgungsplanung, ist im Oktober 2023 gestartet und wird vom Innovationsausschuss beim gemeinsamen Bundesausschuss GBA mit rund 1,1 Millionen Euro gefördert. Untersucht wurde am Beispiel der Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin im Nordosten Brandenburgs, wie ambulante und stationäre Versorgung über die Sektorengrenzen hinweg gemeinsam und bedarfsgerecht geplant werden können. Konsortialführer ist die AGENON, Konsortialpartner sind die AOK Nordost, die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg, die KMG-Kliniken und die Medizinische Hochschule Brandenburg.
Guten Tag, Herr Bohm. Guten Tag, Herr Stövers. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Ja, guten Tag, Herr Nitz.
Ja, guten Tag und auch vielen Dank für die Einladung von meiner Seite.
Wir wollen heute sprechen über ein Innovationsfondsprojekt, nämlich Prospektive sektorübergreifende regionale Versorgungsplanung im ländlichen Raum, kurz ProReverse. Und da meine erste Frage an Sie, Herr Bohm. ProReverse ist ein vergleichsweise langlebiges Innovationsfondsprojekt geworden mit echten Daten aus zwei realen Landkreisen, also nicht nur ein Schreibtischprojekt. Was war für Sie der konkrete Anlass, ein Projekt genau zu dieser Frage aufzusetzen und warum gerade in Brandenburg?
Also ausgehend von so den bundesgesetzlichen Normen und Aufgabenzuweisungen stehen ja die ambulanten und die stationäre Kapazitätsplanung nach wie vor unverbunden nebeneinander. Versorgungsabläufe dagegen typischerweise nicht, weil die überschreiten nämlich die Sektorengrenzen. Und man könnte auch sagen, wenn man böszüngig wäre, geltendes Recht trennt, was eigentlich zusammengehört oder besser zusammengehören müsste. Und zwar in den Bereichen, in den verschiedensten Bereichen, also einmal in der Planung, in der Zulassung, in den Versorgungsabläufen, in der Vergütung und Finanzierung. So, jetzt nachhaltige strukturelle Reformen haben wir jetzt schon eine lange Diskussion darüber, sind aber werden gefordert von den Experten, vom Sachverständigenrat, von anderen Expertengremien. Substanziell ist allerdings bisher nicht allzu viel geschehen und das sicherlich auch, weil man dann ja konsequenterweise bei den angesprochenen Zuständigkeits- und Aufgabenzuweisungen anfangen müsste. Und da sind natürlich die Widerstände groß. Aber verharren ist nun mal auch keine Lösung und zuletzt eben auch für die Bürger nicht und schon gar nicht für die auf dem Land. Die auf dem Land sind von den erforderlichen Anpassungen jetzt auch im Zuge der Umsetzung der Krankenhausreform mit einem gewissen Rückbau natürlich auch von Kapazitäten und Konzentrationsprozessen. Die sind da besonders betroffen und auch von den Nachbesetzungsproblemen beim Ausscheiden vor allem von Hausärzten. Weil gleich gut erreichbare Ausweichmöglichkeiten fehlen oft. So, und wie hinderlich die Gegebenheiten sind und welche Schwierigkeiten sich im Detail ergeben, das haben wir in dem Vorgängerprojekt Strukturmigration im Mittelbereich Templin, das ist das Stimmprojekt gewesen, in Brandenburg ja auch erlebt. Hier ging es jetzt konkret um die Anpassung der Strukturen vor Ort, einschließlich Bettenabbau in einem kleinen Haus der Grundversorgung, Sana Krankenhaus in Templin. Und daraus ist eigentlich die Idee für dieses ProReverse-Projekt entstanden, das nämlich mal ein bisschen grundsätzlicher anzugehen und sich zu überlegen, wie kriegen wir denn die regionale Situation auch dann tatsächlich transportiert auf die Ebene von Entscheidungen, um die erforderlichen Anpassungen in der Region dann umzusetzen und vorzunehmen.
Danke, Herr Stöber. Sie sind Mediziner und Medizincontroller, aber nicht klassischer Versorgungsforscher. Was hat aus Sicht eines Klinikträgers wie der KMG den Ausschlag gegeben, dass Sie sich als Konsortialpartner beteiligt haben und nicht einfach gesagt haben, ist eigentlich nicht unser normales Geschäft?
Vielen Dank. Also Versorgungsplanung ist das eine, dass die Planung nachher praktisch zu gestalten und auch lebbar und erlebbar für die Patienten zu machen, ist das nächste und das häufig noch schwierigere. Und da sind natürlich wir als Krankenhausträger neben dem ambulanten Bereich, aber auch den Kassen, eben ein maßgeblicher Beteiligter. Und das war ein Grund, warum wir auf jeden Fall bei der Gestaltung im Rahmen dieses Projektes mitmachen wollten. Und das muss ich auch sagen, ich erlaube mir mal, die Frage noch ein wenig zu erweitern. Wir haben auch im Rahmen dieses Projektes gesehen, welche sinnvollen Einwürfe, Hinweise aus Versorgenden und Versorgungsbeteiligten, also ob das jetzt Hausärzte oder Krankenhausärzte oder auch sonstige Niedergelassenen, Personen oder auch Vertreter des Rettungsdienstes aus der Region gewesen sind im Rahmen unserer Projektgestaltung. Also die Befunde einer Expertenkommission von im Sinne Ihrer Frage echten Versorgungsforschern sind total wichtig, sind entscheidende Grundlagen. Aber quasi neben den Experten einen Praktiker zu stellen, der das Ganze auf Umsetzbarkeit prüft und auch sieht, wo gewisse Hemmnisse sind und wo etwas auch noch angepasst werden muss, um die schöne Theorie dann Praxis werden zu lassen. Das war auch und ist, glaube ich, auch wichtig und deswegen auch unsere Teilnahme als praktische in der Versorgung beteiligte Einrichtung.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite aus. Also das war schon eine bewusste Wahl, dass wir gesagt haben, so Leuchtturmprojekte haben wir genug, wo gerechnet wird und komplizierte Modelle gerechnet werden für regional bezogene Kapazitäten. Was wir aber brauchen, ist etwas, was wirklich nah an der Praxis entwickelt ist. Und wir haben ja sehr viel Wert auch darauf gelegt, dass wir einen Verfahrensrahmen erproben wollten. Und ein Verfahrensrahmen unter Einbezug der Beteiligten vor Ort bedeutet auch, dass man auch hinsichtlich der Methoden, die man anwendet und die Instrumente, die man entwickelt, die müssen ja transportibel und kommunizierbar sein. Und insofern war uns dieser enge Praxisbezug bei der Entwicklung oder bei der Arbeit jetzt in diesem Projekt, der war stand in vorderster Linie sozusagen.
Genau, Herr Bohm, Sie sagen es ja, Sie haben in dem Projekt Praxis und Theorie zusammengebracht. Sie haben aber auch genau in die Daten reingeschaut, auf Demografie, auf die Ärzteschaft, auf Fahrzeiten, auf das Erleben der Versicherten. Was hat Sie an diesen Daten am stärksten überrascht, als Sie dann bei Ihnen zusammengelaufen sind?
Also überrascht, also es sind zwei Sachen, die ich überraschend fand. Das eine war der Altenquotient, der jetzt schon in der Ausgangssituation weit über dem Bundesdurchschnitt gelegen hat und der in der Prognose bis 2030 in einer Region auf 68 und in einer anderen Region, sind ja zwei Landkreise gewesen, in einer anderen Kreisregion auf über 70% hochlaufen würde. Und was das bedeutet und gleichzeitig aber auch absolut, nimmt die Anzahl derjenigen, die eigentlich die Unterstützung von älteren erkrankten Menschen leisten können, in der Versorgungsregion deutlich ab. Und wenn man sich diese Situation vergegenwärtigt und deutlich macht, das treibt einem dann schon ein bisschen die Sorgenfalten auf die Stirn. Wir haben ja noch ein anderes Projekt gehabt, wo wir ganz Brandenburg unter die Lupe genommen haben. Das war jetzt nicht dieses Pro-Reverse-Projekt, aber da auch da ist so gewesen, dass die Ostprignitz und die Prignitz, die sind schon, was diese demografische Verschiebung anbetrifft, die sind schon überdurchschnittlich stark betroffen, das muss man schon sagen. Und zum anderen war für mich überraschend, und das ist eher dann der positive Überraschungseffekt gewesen, dass die Vertragsärzte aller Fachgruppen noch ausreichend in der Region vorhanden sind, jedenfalls nach den Kriterien der Bedarfsplanung, einschließlich der Hausärzte. Ich hatte das deutlich dramatischer befürchtet. Das hat sich aber dann auch in den Ergebnissen der Versichertenbefragung gespiegelt, dass die Situation noch ganz gut ist, weil die Versicherten haben die stationäre Versorgungssituation wie auch die ambulante noch recht gut bewertet. Also hatte ich schlimmer befürchtet.
Ja, danke. Ich wollte nochmal da nachhaken. Und zwar in der AOK-Befragung ist ja besonders bemerkenswert, dass viele Menschen sich im Akutfall lieber direkt an einen Rettungsdienst als an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Ist es aus Ihrer Sicht, Herr Bohm, eher ein Kompetenzproblem auf Patientinnenseite? Es wird ja oft über die Notwendigkeit eines Aufwuchses bei Gesundheitskompetenzen gesprochen. Oder ist ein Angebotsproblem auf Seiten des Bereitschaftsdienstes?
Also das Angebotsproblem eher weniger. Uns wurde in diesem und auch in dem anderen schon angesprochenen Projekt in anderen Brandenburger Landkreisen wurde von den Verantwortlichen und Mitarbeitern der Rettungsdienste wiederkehrend berichtet, dass die Anspruchshaltung in der Bevölkerung sich doch stark gewandelt hat. Als ein akut empfundenes, also wenn man eine Beschwerde als akut empfindet, dann ist es so, dass die Menschen den berechtigten Anspruch verspüren, dass sich ein Arzt kümmert, egal wann. Und wenn sich dann eben niemand kümmert, weil niemand erreichbar ist, dann will ich eben die 112. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen formuliert, aber das ist uns doch öfter berichtet worden. Das heißt, wir haben es hier auch mit vielleicht auch einer etwas, ja, mit einem gehobenen Anspruch an das System der Versorgung zu tun, wo man durch Aufklärung auch sicherlich einiges erreichen kann. Und dass der ärztliche Bereitschaftsdienst eher nachrangig konsultiert wird gegenüber dem Rettungsdienst, das deutet natürlich darauf hin, dass es da auch vielleicht auch an der Vermittlungsfront noch einiges gibt, was man besser machen kann, was die Aufklärung auch der Menschen über die Möglichkeiten der Versorgung auch im akuten Beschwerdefall, wenn die Praxen nicht geöffnet sind, was man da noch
tut. Herr Stöber, Sie haben theoretisch ein Ambulantisierungspotenzial von 23-31% errechnet. In den Expertenworkshops blieb davon allerdings weniger übrig. Wo war die Lücke am größten und woran lag das stärker? An der Klinik, am ambulanten Sektor, an der Region oder an den Patientinnen?
Große Frage. Also zunächst als Begriffsbestimmung, Ambulantisierung, auch im Kontext Ihrer Frage, ist der Punkt, ob Leistungen, die heute im Krankenhaus behandelt werden, gar nicht im Krankenhaus hätten aufgenommen werden müssen oder wieder zurück in den ambulanten Bereich verlagert werden. So, das war das gedankliche Konstrukt und um uns der von Ihnen genannten Zahl 23-31% zu nähern, haben wir drei unterschiedliche wissenschaftliche Verfahren nebeneinander laufen lassen. Also quasi in Bezug auf Ihre erste Frage zu den Versorgungsforschern. Einmal das ambulante Potenzial gemäß dem IGES-Gutachten. Das ist ja eher so eingriffsbezogen. Gucke ich nach bestimmten Prozeduren, schaue nach, ob Diagnosen vorhanden sind, die dann als Kontextfaktor den einzelnen Fall in die eine oder die andere Richtung treiben. Und dann gibt es noch die Bereiche dieser ambulanz-sensitiven und pflegeheim-sensitiven Maßnahmen. Und um das kurz zu schreiben, also dahinter ist der Gedanke, wenn ich beispielsweise eine Bronchitis oder eine beginnende Pneumonie frühzeitig gut ambulant behandle, dann muss ich die nicht ins Krankenhaus holen. Also quasi Ambulantisierung einmal ein wenig gedreht von der anderen Seite. So. Und das kann ich alles auf die Abrechnungsdaten der Krankenhäuser anwenden, weil das datengetriebene, technisch umsetzbare Verfahren sind. Das haben wir gemacht im Projekt mit den Daten des Jahres 2022 und haben uns dann zusammen im Konsortium überlegt, welche Bereiche gucken wir uns jetzt genauer an. Und das war so eine Entscheidung natürlich, welche sind zahlenmäßig groß getroffen worden, also oder was finden wir auch als Konsortium relevant und wichtig und interessant und sind am Ende hängen geblieben bei den Neubildungen, bei den endokrinen Störungen, bei den Erkrankungen des Kreislaufsystems und bei den Erkrankungen des Urogenitalsystems. So, und um das jetzt auch in, sozusagen auf die Nachfrage oder den Hinweis von Herrn Bohm nochmal weiterzuentwickeln, das jetzt praktisch zu begleiten, haben wir dieses Potenzial dann genutzt, um über dieses Werkzeug, diese Fallkarteikarten, etwas zu gestalten, womit man mit einem niedergelassenen Arzt, einem externen Mediziner reden kann, ob dieser Patient, diese Patientengruppe jetzt ambulant behandelbar wäre. Also das sozusagen, dass er sich oder sie sich vor ihrem Auge diesen Patienten vorstellen kann und dann eben das bewerten kann, kann ich das im ländlichen Bereich in der Prignitz ambulant darstellen. So, und da ist mir relativ deutlich, weil das auch eine der fallzahlgrößten Gruppen gewesen ist, die Krankheiten des Kreislaufsystems in Erinnerung geblieben, die so in dem, sag mal, Vorbereich 23-30% irgendwo schwankten und wo nach den Experteninterviews dann gesagt wurde, die Hälfte, 30% oder auch in einem Fall wird gar keine ambulante Betreuung angesehen von den Fällen, die wir dort vorgestellt und besprochen haben. Man muss aber sagen, das sind natürlich die Antworten unserer Experten in unserer Region mit unseren Daten. Das mag anders aussehen, wenn man das Gleiche im großstädtischen Bereich macht oder in anderen Regionen oder weitere Experten befragt. Das sind die Daten, die wir jetzt im Rahmen des Projektes erhoben haben. Und Ihre letzte Frage, woran hat es gelegen, dass es als nicht ambulantisierbar eingeschätzt wird? An vielerlei Gründen. Also natürlich haben die Experten gesagt, beispielsweise bei den kardiologischen Eingriffen, da ist eine Prozedur, war ja ein Eingriff bei, sowas würde ich im ländlichen Bereich nicht ambulant machen. Das war jetzt die Meinung unserer Experten. Ist jetzt, haben wir so mit aufgenommen. Aber es kam auch eine Reihe von anderen Gründen, beispielsweise das Thema Transport. Das haben wir dann auch später wieder in diesen regionalen Planungskonferenzen wiedergespiegelt gekriegt, dass also das Thema öffentlicher Personennahverkehr oder auch Verfügbarkeit von Taxifahrten in der Region extrem eingeschränkt ist. Auch die Frage von Infrastruktur, also kann so eine ambulante Praxis das leisten, diesen Eingriff manuell durchzuführen? Passt da die Vergütung? Aber auch tatsächlich so patientenbezogene Faktoren, also ist das den Menschen vermittelbar, dass die damit jetzt nicht mehr ins Krankenhaus kommen sollen, sondern dass sie das ambulant durchführen. Das war so ein Reigen tatsächlich von Gründen, die uns dort genannt wurden. Da kann man jetzt wirklich nicht den oder den herauspicken, sondern als ein bunter Strauß, den wir dann ja auch in Folge weiter bearbeitet haben.
Ich wollte da nochmal einfach nachfragen an Sie beide. Ich fange mal mit Herrn Bohm an. Was könnte man denn tun oder was sind die Ergebnisse? Was sagen Sie, was muss sich strukturell ändern, damit eine Ambulantisierung im ländlichen Raum wirklich zu einer Entlastung beiträgt und auch realistisch ermöglicht werden kann?
Naja, zunächst würde ich vielleicht nochmal gerne festhalten wollen, dass ich finde, dass das jetzt eine der beachtenswerten Leistungen dieses Projektes ist, dass man nicht immer nur über die theoretischen Potenziale philosophiert, sondern dass man das mal ein bisschen auseinanderklabüstert, was das denn eigentlich für Fallgruppen sind und was denn für Voraussetzungen geschaffen werden müssten, damit man diese Ambulantisierung überhaupt hinbekommt. Und da haben wir eben gesehen, aus den Faktoren, die der Herr Stöfers jetzt gerade aufgeführt hat, dass es doch sehr unterschiedliche, sehr, sehr unterschiedliche Ansatzpunkte sind, über die man gehen müsste, verschiedene Schräubchen, an denen man drehen müsste. Das fängt jetzt eben dabei beispielsweise an, dass man ein Taxiunternehmen oder dass man Taxiunternehmen oder Krankentransportunternehmen hat, die eben dann auch außerhalb der üblichen Zeiten zur Verfügung stehen und die Menschen von A nach B überhaupt transportieren können, was im Moment eben eine Mangelsituation tatsächlich ist, mal geschweige denn auch ganz abgesehen vom öffentlichen Personennahverkehr, der ja auch ausgedünnt wird in den Regionen. Das wäre eine Voraussetzung, die geschaffen werden müsste. Andere Voraussetzungen, die geschaffen werden müssten, ist, dass man natürlich die Steuerung der Patienten noch verbessert. In dem Projekt fand ich einen Aspekt, der immer wieder hochgekommen ist, ist, dass wir brauchen ja nicht zusätzliche Ressourcen. Also wir müssen nicht zusätzliche Kapazitäten irgendwo schaffen. Die Kapazitäten, die sind ja überall da. Sie werden eben im Moment nur nicht entsprechend der Ambulantisierungsdiskussion oder dessen, wie man es wirtschaftlich am besten machen würde, genutzt. Es ist ja beispielsweise so, wir haben auch eine Fallgruppe gehabt, bei der haben wir gesehen, naja, die kommen ins Krankenhaus, weil Diagnostik erforderlich ist, die im ambulanten Bereich, in den Vertragsarztpraxen, erst mit einem größeren zeitlichen Versatz überhaupt verfügbar ist. Und als Arzt stehe ich aber vor der Situation, ich brauche jetzt einen Befund, damit ich eine therapeutische Entscheidung treffen kann. Wenn ich jetzt aber eben einen entsprechenden Termin nicht bekomme, ja, wo schicke ich den denn dann hin? Naja, dann schicke ich den dann eben ins Krankenhaus, weil da sind ja die Apparatschaften vorhanden und da kann auch untersucht werden. Und in den Krankenhäusern habe ich eine Situation, da kann ich dann die Untersuchung durchführen. Aber wenn das eben länger mehrere Untersuchungen sind beispielsweise, auf die der Patient auch längere Zeit warten muss und dann vielleicht auch außerhalb der üblichen Zeiten erst die Untersuchungen fertig sind, dann kriege ich ihn nicht mehr nach Hause und ein Angehöriger ist auch nicht da. Ein anderes Beispiel sind eben auch schwerer beeinträchtigte Menschen, für die dann zu Hause die Nachsorge nicht rechtzeitig organisiert werden kann. Die haben also keine Betreuungspersonen zu Hause. Also was macht man? Also das zeigt nur, dass es eben verschiedene Schräubchen sind, an denen gedreht werden muss, wenn man tatsächlich die Ambulantisierungspotenziale, die da sind, erschließen will. Und man wird natürlich auch immer ein Residuum behalten von Potenzial, erstmal rechnerischem Potenzial, das man aber tatsächlich in die ambulante Versorgung nicht bekommt. Das wird schon so sein, ja. Und da ist eben eine ländliche Region anders aufgestellt als eine städtische Region, wo sie in die U-Bahn steigen oder in den Bus steigen und zwei Stationen fahren und dann sind sie da.
Genau. Herr Stüvers, ich wollte da nochmal von Ihnen hören, was Sie da ergänzen können oder ob Sie da vielleicht eine andere Anmerkung haben.
Also im Wesentlichen hat Herr Bohmer schon genannt, was mir also auch aus einem Gespräch noch in Erinnerung geblieben ist, was auch ein Experte gesagt hat, das Thema Nachsorge auch unter dem Aspekt, dass sich tendenziell immer komplexere Eingriffe durchaus medizinisch sinnvoll in den ambulanten Bereich schieben kann, weil die Medizin sich weiterentwickelt, die Risiken geringer werden und ich eben theoretisch mehr ambulant machen kann als früher. So, und da war das Thema dann nachher der Nachsorge. Also wer kümmert sich dann um den komplexer versorgten Patienten um 16 Uhr, um 17 Uhr, wenn er dann im ambulanten Bereich vielleicht dann auf den fachübergreifenden Bereitschaftsdienst trifft. So, und da haben wir in diesem Gesprächsrunde die Diskussion gehabt. Also der operativ tätige Kollege seit 10, 15 Jahren, der jetzt mit einer EKG-Veränderung betroffen gemacht wird über seinen KV-Notdienst oder einen schon langen internistisch Kollegen, der weniger Ultraschall in seiner Praxis gemacht hat und jetzt irgendeinen Befund im Bauch beurteilen soll. Ob das jetzt normal ist nach dem Eingriff oder nicht. Und da meinte er auch, also wenn er jetzt der oder der ist, dann ist der Weg natürlich da, den Rettungsdienst zu rufen und diesen Patienten einfach aus Unkenntnis oder aus Unsicherheit dann wieder ins Krankenhaus zu schicken, wo man dann diesen Befund sich angucken soll. Also auch das ist etwas, was auch kam, auch als wir diskutiert haben, warum nicht mehr versorgt werden kann. Und was auf die Befunde auch einzahlt, die wir schon genannt haben und die Herr Bohm schon genannt hat, die Veränderung der Demografie, also der Rückgang der Personengruppe derer, die arbeiten. Also nicht die 65 bis 85 und Älteren, sondern die davor, die noch dem Arbeitsleben zur Verfügung stehen. Und auch dort war durchaus das Thema auch in Praxen, wo es gesagt wurde, ja, dann wenn ich diese Eingriffe mache, dann muss ich natürlich diese Patienten auch nachbetreuen, vielleicht bis 16, 17 Uhr. Aber meine Kollegen in der Praxis, Sprechstundenhilfe und Co. hören eben um 14 Uhr auf, weil sie eben 8 Stunden arbeiten und dann habe ich nachher eine Lücke. Und dann funktioniert dieses ganze Modell nachher nicht. Also es waren wirklich eine Reihe von kleinen und kleinsten Schräubchen, die man im Einzelfall alle immer durchaus nachvollziehen kann und die in der Summe eben das große System eben da nicht ins Rollen gebracht haben.
Eines der Ergebnisse von ProReverse ist die guten Ergebnisse mit der regionalen Planungskonferenz. Und was entscheidet eigentlich eine Planungskonferenz von dem, was es schon gibt, den kommunalen Gesundheitskonferenzen, Herr Bohm.
Also die kommunalen Gesundheitskonferenzen, die gibt es ja schon sehr lang in unterschiedlichen Ausprägungen. Und die Tradition, aus der die kommen, ist eigentlich die des klassischen öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und dementsprechend liegt ihr primärer Fokus auch eher auf den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung, wenngleich man in der jüngeren Vergangenheit schon beobachten konnte, dass auch vermehrt Themen aufgegriffen werden aus den Kernbereichen der medizinischen Versorgung von Krankheiten im engeren Sinne. In manchen Bundesländern mehr, in anderen weniger. Mit vergleichbar klarem Fokus, so wie wir das jetzt im Projekt gemacht haben, auch vergleichbar systematisch, vergleichbar empirisch basiert und entlang so eines entwickelten Verfahrensrahmens, so wie wir das im Projekt gemacht haben, ist das meines Wissens an anderer Stelle aber noch nicht etabliert. Aber da würde ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Das ist jetzt auch eine Nebenrecherche gewesen, die wir gemacht haben und hat jetzt nicht so den eigentlichen Kernbereich des Projektes dargestellt, zu analysieren, wie weit sind andere Ansätze in anderen Bundesländern. Die 90a-Gremien, die vielleicht auch noch relevant sind oder da eine Rolle spielen könnten, die sind typischerweise Gremien auf Landesebene und so eine regionale Planungskonferenz, so wie wir die jedenfalls in dem Projekt konzipiert haben, ist ein Gremium auf Kreisebene. Also ein Gremium von Akteuren, die für die medizinische und pflegerische Versorgung vor Ort maßgeblich sind. Und hier werden dann in dieser regionalen Planungskonferenz werden dann Lösungsvorschläge für die Bereiche entwickelt, in denen es in der Versorgung vor Ort auch konkret hakt oder eben in absehbarer Zeit konkret haken wird.
Ja, kommen wir da nochmal rein. Sie hatten ja auch verschiedene Akteure da bei den regionalen Planungskonferenzen am Tisch. Kennt ihr da jemand? Also es geht ja insgesamt, wie Sie schon angesprochen hatten, öffentliche Daseinsvorsorge, der öffentliche Personennahverkehr ist ein Problem. Die Krankentransporte hatten wir alle schon angesprochen. Wen würden Sie denn aus jetziger Sicht zusätzlich einladen zu diesen Runden?
Also die Bereiche, ich weiß nicht, ob Sie es gerade gesagt haben, Verkehr wäre auf jeden Fall Expertise mit erforderlich. Dann der Bereich digitale Infrastruktur. Die Entwicklung und die Nutzung auch der digitalen Möglichkeiten, da ist ja noch einiges an Luft- und Entwicklungsmöglichkeiten drin. Aber wir wissen alle, dass gerade in Brandenburg gibt es auch immer mal wieder die Löcher, in denen man dann eben keine digitalen Zugriffsmöglichkeiten hat. Und diese digitale Infrastruktur, die müsste auf jeden Fall damit drin sein und der Bereich soziale Sicherung. Dann, dass neben den Vertretern aus der Region, also Krankenhausvertreter, Vertreter der niedergelassenen Ärzteschaft aus der Pflege, war es schon mal ganz gut, dass die Kassenärztliche Vereinigung aufgrund ihrer breiten Zuständigkeitsgebiete mit drin gewesen ist. Und aus dem gleichen Grund wäre es auch wünschenswert, dass das Land vertreten ist. Das vielleicht so wäre so eine Idealkonstellation. Und wir haben in der regionalen Planungskonferenz ist eben auch so gewesen, dass wir da relativ begrenzt nur Zeit hatten, in denen die regionale Planungskonferenz in der Lage war oder sich mit einzelnen Themen, die gut vorbereitet werden mussten, befassen konnte. Und man würde, glaube ich, wenn man es jetzt routinemäßiger umsetzen würde und nicht erproben würde, so wie wir das in dem Projekt eben nur machen konnten, würde man gucken, dass man die Arbeitsstruktur ein bisschen weiter auffächert in der regionalen Planungskonferenz sicherlich, weil es muss auch nicht zu jedem Thema immer jeder mit dabei sitzen. Das ist ja auch eine Frage von Arbeitseffektivität und Arbeitsökonomie.
Herr Bohm, Sie haben die allen gut bekannt klassische SWOT-Analyse zu einer SWTC-Analyse weiterentwickelt. Also statt Opportunities haben Sie Challenges abgefragt. Warum war Ihnen das wichtig und hat es in den Workshops konkret Ihrer Ansicht nach was verändert?
Naja, die klassische SWOT-Analyse ist ja so typisch ein Instrument zur Entwicklung strategischer Maßnahmen, um die Marktpositionen eines Unternehmens üblicherweise in einem kompetitiven Umfeld zu verbessern. Das ist natürlich bei uns alles der Kontext ein bisschen anderer gewesen und wir wollten ein Instrument haben, um aus den gesammelten Informationen, die wir ja verschiedene empirische Vorarbeiten, die gemacht worden sind, Versichertenbefragung etc. pp., dass wir da die Stärken und die Schwächen, also die Strengths und Weakness eines betrachteten Versorgungskontextes auf den Punkt bringen wollten, dass wir aus den Schwächen die Risiken für die Versorgung der Bevölkerung ableiten wollten und dass wir für die weitere Bearbeitung durch die RPK die Challenges im Sinne von Herausforderungen schon mal auf den Punkt fahren wollten, damit die RPK dann einfach auf der Grundlage dieser SWTC-Analyse eine gute Basis hat und auf der sie dann weiterarbeiten kann. Von daher lag diese Abwandlung der klassischen SWOT-Analyse nahe, hat sich aber angeboten als Instrument. Und ob man das als Weiterentwicklung bezeichnen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Ich würde es eher als pragmatische Abwandlung bezeichnen, weil wir der Auffassung waren, dass es für die konkrete Bearbeitung in unserem Projekt zugänglicher und besser geeignet ist.
Ja, vielen Dank. Kommen wir ein bisschen zur Praxis. Und zwar gibt es ja für die neue Ausgestaltung des ambulanten und stationären Bereiches und des Zusammenwachsens gibt es ja inzwischen die Hybrid-DRG. Herr Stövers, inwieweit kommen die an? Sie haben ja mit KMG-Kliniken einen großen Träger mit ganz verschiedenen Häusern auch. Bildet es das ab oder sind da andere Instrumente notwendig, die auch jetzt vielleicht nochmal angereichert durch Ergebnisse aus Ihrer Projektarbeit?
Die Hybrid-DRG im Original sozusagen in der ersten Version hat ja das Ziel gehabt, dass es egal ist, wo ich einen Eingriff durchführe, ob im ambulanten Bereich oder im stationären Bereich, ich die gleiche Vergütung bekomme, so dass zumindest die Vergütung jetzt keine Triebfeder in der Sektorenwahl mehr ist. Also das war ja so ein durchaus nachvollziehbares Gedankenkonstrukt, wie ich diese Hybrid-DRG gestaltet habe. Wir sehen jetzt ja im Jahr 2026 ja eine Weiterentwicklung oder Fortentwicklung des Systems, dass ja die Hybrid-DRGs inhaltlich aufgefächert wurden, aber auch, dass der Bereich, den sie umfassen, also nicht nur einen Tag, sondern sozusagen bis zwei Tage aufgefächert wurde. Und schauen wir jetzt in die Zukunft, in das neue, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, GKV-Finanzstabilisierungsgesetz der Regierung, in der Version der Kabinettsvorlage sind ja jetzt diese Kurzzeitfallpauschalen im Gespräch. Der Gedanke, ich will mal sagen, grundsätzlich geeignete stationäre Fälle zu behandeln und auch vergütet zu bekommen, unabhängig von der konkreten Verweildauer, dass die Verweildauer also nicht auf die Vergütung einwirkt, ist sicherlich nicht zurückzuweisen, weil man natürlich damit durchaus auf diese sozialen Transport- und sonstigen Kontextfaktoren, die wir schon besprochen haben, reagieren kann, die im bisherigen Kontext der Abrechnungsprüfung natürlich keine größere Relevanz haben, weil es dort auch nachvollziehbar ja nur medizinische Belange geht. Also vom Grundgedanken her und vom Impuls her etwas, was ich durchaus positiv bewerte. Jetzt gibt es aber durchaus ein größeres Aber dazu und das ist die praktische Ausgestaltung. Also das Ziel dieser klassischen Hybrid-DRGs, den stationären und den ambulanten Erlös auf einen gleichen Punkt zu fokussieren und den auch dem ambulanten Niveau anzunähern, macht natürlich vielleicht noch bei Dingen Sinn, wo ich ein konkretes Korrelat habe, also wo stationäre Leistung gleich ambulante Leistung ist, also wo ich das wirklich punktuell und trennscharf darstellen kann. Das wird schon ein bisschen schwieriger, wenn wir das auf zwei Tage ausrollen, weil da fehlt ja häufig das ambulante Korrelat zu der stationären Leistung. Und noch schwieriger wird es dann nachher bei den Kurzzeitfallpauschalen und auch die Frage, ist das denn Hybrid 3.0? Ist das eine Abgrenzung von und wo sieht die Abgrenzung oder wie sieht die Abgrenzung aus? Das ist leider etwas, was zumindest in meiner Wahrnehmung und meinem Verständnis noch unzureichend dargestellt ist. Und was man, wenn man, es lohnt sich ja fast ein zweiter Podcast dazu, ein wenig noch ins Detail geht, auch dort brechen ja natürlich auch wieder die, will man sagen, die Systematiken der Sektoren auseinander. Also das Krankenhaus kommt ja aus einem pauschalierten Abrechnungssystem, wo sie Leistungen erbringen und wo es eben nicht um die Einzelfallgerechtigkeit geht, sondern um eine Art Mischkalkulation in dieser Fallpauschale, in dieser DRG. Und der ambulante Bereich ist ja durchaus anders definiert. Da bin ich ja wesentlich dezidierter mit meinen Leistungsinhalten unterwegs. Und das jetzt auch wieder zu verheiraten, ist nicht trivial. Also kurz, den Gedanken finde ich charmant. Ich denke auch, dass der Gedanke hilfreich sein kann, aber, und das ist noch etwas, was sich noch auf jeden Fall entwickeln muss, die konkrete Ausgestaltung respektive die Abgrenzung der Bereiche zueinander, die sollte noch wesentlich klarer gefasst werden.
Bleiben wir da, Herr Bohm. Sie hatten gesagt, was bei den regionalen Planungskonferenzen erarbeitet wird, stößt sofort auch an überregionale Zuständigkeiten. Wir hatten gerade auch Zulassung beziehungsweise jetzt auch das Thema Vergütungen und Vergütungsform. Wie kann eine Brücke zur Landesebene aus Ihrer Sicht jenseits einer Projektförderung systematisch gebaut werden, damit dort quasi mehr Akteure und mehr Aspekte einfach mit einfließen können?
Ja, wir haben ja in dem Projekt dann in der letzten Phase haben wir auch einen Vorschlag dazu ausgearbeitet. Das ist auch ein Auftrag an uns gewesen. Und der Vorschlag, der geht jetzt von der Grundstruktur her so, dass das Land einmal die Aufgabe hat, gesetzliche Grundlagen und Daten und Fakten zur Verfügung zu stellen. Das ist bei uns dann zusammengeflossen in dem Regionaldossier, haben wir das genannt, in dem regionalen für eine Region eben. Dass das Land dieses Regionaldossier, also diese Daten und Fakten für die weitere Bearbeitung zur Verfügung stellt und dass die auf der Ebene des Landkreises, der Kommune, die kriegen die Aufgabe, dass sie diese regionale Planungskonferenz orchestrieren sozusagen und da die Regiefunktion für übernehmen. Die regionale Planungskonferenz ihrerseits, die berät dann die Fakten und Daten, beschafft gegebenenfalls weitere, die sie noch braucht, spiegelt und bewertet die Versorgungssituation in der Region, leitet Handlungserfordernisse ab, entwickelt Lösungsvorschläge und muss dabei aber das etwas beachten, was wir allgemeine Gestaltungsrichtlinien genannt haben. Und diese allgemeinen Gestaltungsrichtlinien, die sollen ein bisschen einen Rahmen für auch spätere Verständigungen der Akteure und auf der vertraglichen Ebene schaffen. Und diese allgemeinen Gestaltungsrichtlinien, die werden durch ein Landesgremium der Gesundheitsakteure beschlossen und auch dann verabschiedet. Das kann 90a, das wäre dann die Ebene eines 90a-Gremiums, das ein bisschen erweiterte Kompetenzen eben entsprechend hat. Und die regionale Planungskonferenz muss diese allgemeinen Gestaltungsgrundsätze dann bei ihrer Arbeit auch mit berücksichtigen. Hat also auf der einen Seite die allgemeinen Gestaltungsrichtlinien und auf der anderen Seite das empirische Material und befasst sich dann in dieser regionalen Planungskonferenz konkret mit den Versorgungsobliegenheiten vor Ort. Die fließen in einen regionalen sektorenübergreifenden Versorgungsplan, haben wir das genannt. Und dieser regionale sektorenübergreifende Versorgungsplan spiegelt eben entsprechend die regionale Sicht auf das, was in der Versorgung angepasst werden sollte. Und das, was da erarbeitet wird, wird eingespeist in eine Landesarbeitsgemeinschaft der verantwortlichen Akteure, haben wir das genannt. Das sind dann diejenigen, die tatsächlich die Planungsentscheidungen treffen und die für die Fragen von Vergütungen auch verantwortlich sind und auch für die Frage von Zulassung und von Ermächtigungen. Und die beraten diese Lösungsvorschläge, die in dem regionalen sektorenübergreifenden Versorgungsplan enthalten sind, einen dann die Maßnahmen für die weitere Umsetzung unter Beachtung der allgemeinen Gestaltungsrichtlinien und geben das dann an die Akteure gemäß Zuständigkeit weiter. Und die Akteure gemäß Zuständigkeit sind eben dann dafür verantwortlich, dass entsprechende Zulassungsermächtigungs- oder Feststellungsbescheide auch erfolgen und Vergütungsvereinbarungen dann noch zustande kommen und geschlossen werden, damit das, was als Lösung für regionale Versorgungsprobleme vor Ort in der regionalen Planungskonferenz erarbeitet worden ist, dann tatsächlich auch in dem Kontext überregionaler Zuständigkeiten verankert werden kann und da dann die Entscheidungen getroffen werden, die für die Umsetzung dann für die weitere Umsetzung vor Ort auch ja, notwendig sind. So ist die Idee, die wir hatten. Das Ganze ist auch unter dem Diktum entwickelt worden, dass wir gesagt haben, naja, diese ganze sektorenbezogene Planung, die ist ja nun mal ganz weit oben verankert, nämlich schon in den bundesgesetzlichen Regelungen und in den Aufgabenzuweisungen, die der Gesetzgeber vorgenommen hat. Und das ist etwas, das nehmen wir erstmal als gegeben hin und versuchen aber einen Vorschlag zu entwickeln, der sich trotzdem einpasst und der trotzdem eben die Möglichkeit bietet, dass man sich über diese Regionalgestaltungsaspekte dann tatsächlich auch zu Lösungen kommt, die vor Ort auch eine Wirkung erzielen.
So. Das sind die sogenannten dicken Bretter, die die Politik immer benennt. In Brandenburg auf Landesebene ist ja die Einführung regionaler Gesundheitskonferenzen geplant. 91a-Gremium hat ihre Ergebnisse im Dezember auch schon aufgegriffen. Wo stehen wir denn heute und an welcher Stelle sehen Sie Gefahr für den Prozess oder wo gerät was ins Stocken, Herr Bohm?
Also wo wir jetzt heute in Brandenburg stehen, kann ich nicht belastbar beantworten, weil ich in die Arbeiten zur Umsetzung des Koalitionsvertrages auch gar nicht involviert bin. Ins Stocken zu geraten droht so ein Prozess naturgemäß immer dann, wenn zusätzliche Arbeit geleistet werden muss von irgendjemandem und Kosten entstehen. Und natürlich an den Stellen, in denen eine Einigung über die Umsetzung erzielt werden muss, der auch dann tatsächlich alle zustimmen können. So, das sind immer die Ecken und Kanten, in denen Dinge scheitern. Und deswegen braucht es eben auch Akteure, die das pushen und vorantreiben und gucken, dass die Dinge auch in die Umsetzung kommen. Das ist hier nicht anders wie an anderen Stellen auch.
Noch eine Frage. Sie haben ja Ihre Ergebnisse auch bundesweit zur Verfügung gestellt. Gibt es da schon Rückmeldungen? Sind da andere Bundesländer interessiert an Ihren Erfahrungen, die Sie in dem Projekt gesammelt haben, umzusetzen?
Also bei mir hat jetzt noch keiner angerufen, aber man muss auch sehen, dass wir jetzt gerade dabei sind, den Ergebnisbericht erstmal abzufassen. Und der Ergebnisbericht, der geht ja dann an den Förderer, also an den Innovationsfonds und wird dann da beraten und die müssen dann bescheiden, was damit weiter passieren wird. Und der Ergebnisbericht, der wird als Anlage so eine Art Handbuch beinhalten und in diesem Handbuch sind alle Unterlagen drin, die die Instrumente und Verfahren betreffen, die wir in dem Projekt entwickelt haben. Und das steht dann ja allen zur Verfügung. Das ist ja auch öffentlich, wird ja auch aus öffentlichen Mitteln gefördert. Und insofern ist das dann auch Sache der Akteure auf der Landesebene oder anderweitiger Akteure, was sie mit den Ergebnissen, die dann da sind, was sie damit anfangen möchten oder eben auch nicht anfangen.
Herr Stövers, was nehmen Sie aus diesem Mitwirken in dem Projekt quasi mit? Was verändert sich durch die Gesamtsicht auch bei Ihnen in der Praxis, in Ihrem Alltag?
Das Projekt hat ja zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch keine unmittelbaren Auswirkungen auf eine Neuausrichtung, wie im Krankenhaus jetzt funktioniert, sondern wir stehen ja auf der anderen Seite im Krankenhaussektor jetzt am Vorabend oder noch einen Schritt weiter der Krankenhausreform erwarten in allen Bundesländern die Zuweisung der Leistungsgruppen, um dann zu sehen, wie dann für die Folge die Versorgung aus dem Bereich gestaltet werden wird und soll. Eine Auswirkung jetzt aus dem Projekt selbst gibt es nicht. Wir sind ja auch, das hatten Sie auch gesagt, oder der Projektantrag an sich ist ja auch älter als die Krankenhausreform. Wir wurden ja sozusagen links und rechts von der Gegenwart überholt in der Projektbearbeitung. Man aber implizit mitnimmt, ist, und das durchaus auch, kann ich für mich auf jeden Fall bejahen, durch die Arbeit auch mit den anderen Konsortialpartnern, sei es auch Kassen oder KV, noch ein tieferes Verständnis für deren Beweggründe, Dinge so zu tun und so zu sehen. Man muss ja mit der Konsequenz und immer nicht einverstanden sein, aber es macht natürlich dann auch das Gespräch und die eventuelle Diskussion dann leichter, wenn man eben weiß, warum andere so handeln, wie sie handeln. Also das ist für mich persönlich ein Gewinn für den Bereich Krankenhaus aus dem Projekt jetzt unmittelbar noch nicht. Dafür ist es dann zu frisch und eben auch noch nicht in der Umsetzung auf den Landesebenen sichtbar und spürbar.
Ja, meine Abschlussfrage wäre, wenn Sie aus dem Projekt einen Aspekt, jeder von Ihnen, Herr Bohm, Herr Stövers, der Politik anempfehlen könnten und wollten, der relativ schnell umsetzbar wäre und die Versorgungslandschaft verbessern könnte. Welcher wäre das? Ich überlasse Ihnen die Reihenfolge, wie Sie da antworten. Wer von Ihnen zuerst einen Vorschlag der Politik präsentieren mag.
Ich mache das ja jetzt schon seit 30 Jahren, bin ich jetzt schon im Gesundheitswesen forschend und beratend unterwegs und die Thematik sektorenübergreifend oder sektorenunabhängige Versorgung oder Sektoren, also die Überwindung dieser Sektorengrenzen, die verfolgt mich seit den 30 Jahren. Und jetzt bezogen auf die Planung, also wenn man die engen Sektorenbezügung, die Sektorenbezüge in der Planung stationärer und ambulanter Kapazitäten, wenn man die konsequent überwunden wollen würde und auch die regionalen Erfordernisse besser und flexibler einbinden wollen würde in Planungsfragen und Zulassungsfragen, dann sind auf jeden Fall, das hat auch das Projekt gezeigt, weitere konzeptionelle und auch methodische Arbeiten erforderlich. Und auch die bundesgesetzliche Zuweisung der Planungszuständigkeiten müsste eigentlich immer konsequent auf den Prüfstand gestellt und auch angepasst werden. Und aus meiner Sicht ist es so, dass wir hier bislang kein in sich geschlossenes und praxistaugliches Konzept haben. Also ich kenne zumindest keines. Und ich würde der Bundesregierung deshalb empfehlen, sachverständige Experten einen entsprechenden Auftrag zu erteilen und das Ganze mal vom Kopf auf die Füße zu stellen und unter der Perspektive mal einen Vorschlag zu machen, wie wir an der Stelle weiterkommen. Ich befürchte, dass die Beharrungskräfte derjenigen, die in den jetzigen Gremien und in den jetzigen Regularien entsprechende Funktionen haben, dass wir da bei der Strukturreform wahrscheinlich auch wieder eher ein Reformchen bekommen und so eine grundlegende und in sich schlüssige Gesamtkonzeption, auf die werden wir wahrscheinlich doch noch weiter warten müssen. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich das in meinem Berufsleben noch erlebe, dass da was auf die Schiene gesetzt wird, mit dem wir tatsächlich an der Stelle weiterkommen. Dazu ist einfach diese Sektorentrennung, die hat sich so weit verschachtelt und ist so weit gewachsen in alle Systeme und in alle Regularien. Diese Schraube, die lässt sich so ohne weiteres nicht mehr zurückdrehen.
Herr Stövers, was soll immer am Ende einen positiven Ausblick bekommen? Was raten Sie also der Politik? Was könnte man umsetzen und womit zumindest ein bisschen was verbessert wird in diesem, wie Herr Bohm ja gerade sagte, sehr komplizierten System?
Nun glaube ich, große Gefahr, Sie zu enttäuschen. Also Sie wollen von mir konkret, kurzfristig und umsetzbar mit positivem Ausblick. Also das ist mehr als Spannungsspiel und Kinderschokolade. Das ist kaum zu schaffen dazu. Also konkret und umsetzbar, kurzfristig liegt im Auge des Betrachters. Etwas, was, das hatte ich schon erwähnt, etwas, was ich, und so verstehe ich auch Herrn Bohm mit seiner Ausführung, als wirklich lohnenswert, hilfreich und auch erhellend in unserem Projekt wahrgenommen habe, ist diese Einbindung von den Experten, also den wirklich, die in der Versorgung arbeiten. Und ich plädiere jetzt nicht noch, ich glaube, wir haben in diesem Land genug Expertenkommissionen und ich brauche auch nicht noch eine Runde mit weiteren Ordinarien, sondern tatsächlich das, was sich die Politik überlegt, einmal spiegeln lassen, ob es die es machen sollen, auch verstehen, beziehungsweise ob man dort Klippen und Hemmnisse erkennt. Weil das, glaube ich, wird dann, wenn es ins Rollen kommen soll und umgesetzt werden soll, ist das sinnvoll investierte Zeit. Denn ansonsten läuft man Gefahr, und das, ich bin jetzt nicht 30 Jahre dabei, aber ein paar Jahre auch schon, spätestens streitet man sich dann um Begriffsbestimmungen, Definitionen, Abgrenzungen, was auch immer. Also das kann man sicherlich vorher machen. Etwas, aber das denke ich, das liegt an den Beteiligten miteinander, und ich versuche es mal positiv landen zu lassen. Ich bin da durchaus auch bei Herrn Bohm. Die üblichen Gremienvertreter, die dort sitzen, und da will ich jetzt gar nicht parteiisch sein, dass es die Krankenhausvertreter nicht sind, und auch die Kassenvertreter und die KV-Vertreter sind natürlich Gefangenen in ihren Positionen, und die sind ja auch begründbar, weil das, was wir heute haben, ist ja nicht zufällig entstanden, sondern ist ja eine Entwicklung von nachvollziehbaren Handlungen, die uns heute dazu geführt haben. Und da hoffe ich auf die Einsichtsfähigkeit der Menschen und der Beteiligten an sich, dass klar ist, dass das, was wir geschaffen haben, uns heute dorthin gebracht hat, wo wir sind. Und damit eigentlich die Notwendigkeit abgeleitet werden muss, es anzupassen, weil wir ja auf der Art und Weise nicht mehr weiterkommen. Und mit dem positiven Menschenbild würde ich dann einmal schließen und hoffe, dann Ihre Frage auch beantwortet zu haben.
Ja, vielen Dank. Herr Bohm, Herr Stövers, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen persönlich und beruflich und bei weiteren Projekten alles Gute und auf bald.
Ja, vielen Dank.
Danke sehr.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.